Einen wunderschönen guten Abend und ein ganz besonderes Willkommen an unsere Gäste aus Frankfurt, die traditionell an diesem Mittwochabend anreisen, um an dieser Stunde teilzuhaben. So, wir müssen ein bisschen auf die Technik warten, da sind wir. Einer hat schon über das Bild gefragt. Das ist ein Bild vom Sonnenuntergang auf einem anderen Planeten, auf dem Planeten Mars. Aber es geht nicht um Mars, es geht um Christus, um speziell Leben in Christus. Aber ich fürchte, dass der vorgesehene Text für diesen Vortrag eher mit dem Gegenteil davon zu tun hat. Außer am Schluss. Aber das wird im Laufe des Abends dann deutlicher werden. Zum Inhalt dieser Stunde, Überleben in Christus, biete ich diesen kurzen Überblick an. Wir wollen uns den Text angucken. Kolosser 2, 16 bis 3, 4. Das werden wir ganz am Anfang sehr kurz angucken und dann zu anderen Dingen übergehen und dann noch detaillierter einen Blick auf den Text werfen. Wir wollen auch über die Kolosser und ihre Welt, ihre antike Welt reden. Und dann wollen wir das kolossische Problem näher analysieren. Und dann wollen wir sehen, wie Paulus diese ganze Sache auf den Punkt bringt. Und dann gibt es zum Schluss ein paar Bemerkungen für Leute, die eigentlich aus unserer Zeit stammen. Das ist unser Text. Lasst euch nicht an den lateinischen Begriffen jetzt stören. Die Erklärung kommt hinterher. Aber so kriegt ihr auf jeden Fall einen Überblick über den eigentlichen Text. Hier habe ich versucht, den Text so zu schildern, in Sinneinheiten, so wie das wohl ursprünglich beabsichtigt war. Die Zeit ist nicht genug, damit wir alles vorlesen können, was ich hier für euch vorbereitet habe. Hier sehen wir eine Karte von der Türkei, von Kleinasien und speziell von der römischen Provinz Asien. Und in der Mitte, also in Mitte des Kreises, seht ihr Kolosse. Und ihr merkt auch andere Namen, Ortsnamen, die euch bestimmt bekannt sind. Und einige von diesen kennen wir aus den 7 Sendbriefen, aus der Offenbarung. Die sind mit einem Pluszeichen versehen. Und ihr seht, dass insbesondere 3 bekannte Städte sich sehr nah beieinander befinden. An der Mündung vom sogenannten Lykos-Tal. Und hier sehen wir den unerforschten Ruinenhügel von Kolosse, wie das heute aussieht. Also da könnte man gut wohnen. Also wir wissen von der Landschaft, dass dieser Ort bestimmt also nicht ganz arm dran war. Die haben viel Frischwasser gehabt, was in der Türkei nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist. Es gab gutes Weideland. Und Kolosse an sich war eher wohlhabend als arm. Ab und zu findet man sehr schöne Exemplare von Amphitheatern im Nahen Osten. Und so kann man sich gut vorstellen, wie das damals ausgesehen hat. Auch Kolosse hat so ein Theater gehabt. Und heute sieht das so aus. Hier sieht man nur einen Flügel davon. Nun, wir wissen doch ein bisschen über Kolosse, wir wissen über einige Personen zumindest, die dort gelebt, gewohnt, gearbeitet haben. Zum Beispiel Philemon. Das erfahren wir aus dem Philemonbrief, Vers 2. Auch die Schwester Apphia. Viele vermuten, dass das die Frau von Philemon war, das wissen wir nicht, aber sie, ihr Name steht direkt neben seinem und das ist dann von besonderem Interesse in so einem Brief. Archippus, der irgendeine Leitungsfunktion dort gehabt hat in der Gemeinde und natürlich auch Onesimus. Da haben wir zwei Verse für ihn, auch im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 9. Und Epaphras, der schon mehrmals erwähnt worden in den Vorträgen auf dieser Freizeit. 60 nach Christus ist dieser Ort zerstört worden von einem Erdbeben. Deswegen hört man nichts mehr von Kolosse im 2. Jahrhundert, im 3. Jahrhundert und so weiter. Denn die Stadt ist danach ausgestorben. Die Menschen haben diesen Hügel nicht mehr besiedelt, sondern sind weitergezogen, haben sich irgendwo anders angesiedelt, dort in diesem schönen Lykostal. Und das war das Ende von Kolosse, schon damals. Also die ganze Geschichte, die wir jetzt mitkriegen mit dem Kolosserbrief und mit dem Philemonbrief, ist alles vorher geschehen. Manche sagen 60, andere sagen 64 nach Christus, also irgendwo um diese Zeit ist das Erdbeben gewesen. Wie sah so ein Brief damals aus? Man kann es ahnen anhand von diesem alten Kodex, Papyrus 46 von den sogenannten Chester Beatty Papyri. Und hier sehen wir den Anfang von dem Kolosserbrief. Was war los im Lykostal? Unser Text hat damit zu tun. Schauen wir uns ein paar Verse an, die mit dem Anliegen dieses Schreibens zu tun haben. Kapitel 2, Vers 4 zum Beispiel. Dies sage ich aber, dass niemand euch verführe durch überredende Worte. Dann weiter im 8. Vers. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Dann in unserem Text heute Abend, Kapitel 2, Vers 16, so richte euch nun niemand wegen, und dann kommt die Liste von den Sachen, die da in Betracht sind. Und auch im 18. Vers, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Und so weiter und so fort. Man fragt sich dann langsam, wer ist dieser Niemand? Anders als in Korinth scheint es, dass die Gefahr von außerhalb der Gemeinde gekommen ist. Im Gegensatz zu Korinth, wo das Problem ein Problem von Parteiungen innerhalb der Gemeinde war. Also in diesem Zusammenhang können wir schon von giftigem Glauben und gesundem und in diesem Fall rhetorischem Gegengift sprechen. Wie sieht giftiger Glaube aus nach diesem Brief? Giftiger Glaube konzentriert sich auf Äußerlichkeiten wie Speise und Trank und Festtage, also Feiertage, religiöse Feiertage, insbesondere den Sabbat. Und in 2 Vers 18 kriegen wir andere Dinge mit, die uns vielleicht weniger vertraut sind vom Bibellesen. Also Demut natürlich, aber in diesem Fall ist es eher falsch oder zumindest falsch orientiert. Und dann auch Engel, Anbetung der Engel. Und das ist uns wahrlich nicht so vertraut, aber wir werden später mehr darüber erfahren und das dann auch viel besser verstehen können. Was tut Paulus dagegen? Was ist sein Gegengift? Er schickt ihnen eine schriftliche Rede mit einem Inhalt, der christusgemäß ist. Aber was neu ist und was mir auch neu war in der Vorbereitung, war die Art und Weise, wie dieser Brief dann gestaltet ist. Denn er macht das unter Anwendung von gutem rhetorischen Stil dieser Zeit. Wenn wir von dem Briefkorpus von diesem Brief sprechen, dann sprechen wir von dem Hauptteil, also von dem Körper des Briefes, ohne Einleitung und ohne Ausgang. Und die Experten sagen, also die Regeln der Rhetorik von damals kennen, auch von Quintilian aus dem ersten Jahrhundert, der mit dem Kaiserhaus und den Senatoren da verbunden war, erfahren wir von diesen Unterteilungen. Also diese ersten zwei Verse sind kritisch für das Anliegen dieses Briefes und für die Belehrung. Also Kapitel 2, Verse 6 bis 8. Benennung der zu behandelnden Punkte und hier deliberativ und davon den ersten Teil protreptisch, das heißt, hier geht's lang, das ist die positive Aussage und dann das Negierende, das Warnende, also das, was sie nicht machen sollen, also quasi hier geht's lang, wandelt in ihm und hier geht's nicht lang, das heißt, passt auf, dass es keinen gibt, der euch einfängt und so weiter. Orientiert an der Überlieferung der Menschen sowie an den Elementen der Welt und nicht an Christus. Und dann kommt der große Block, die sogenannte Argumentatio, Kapitel 2, Verse 9 bis 25. Und dies ist der, Zitat, zentrale, ausschlaggebende Teil der Rede. Hier der schriftlichen Rede. Man kann sich gut vorstellen, dass eine Predigt in diesen Gemeinden an solchen Orten damals eine ähnliche Form gehabt hat. Und wir wissen ja auch aus diesem Kolosserbrief, dass der Kolosserbrief nicht nur in Kolosse der Gemeinde vorgelesen werden sollte, sondern auch in Laodicea. Und wenn das schon so beabsichtigt war, dann wäre es auch irgendwo naheliegend, dass man den Brief so schreibt, dass er dann auch passend als Predigt angewendet werden kann. Also, deswegen können wir also wirklich aufpassen, wie das alles aufgebaut ist. Und daraus lernen. Also in dieser Argumentation gibt es die Probatio, also das Positive, was die eigene Position positiv beschreibt. 2, 9 bis 15 orientiert an Christus. Und dann gibt es die Refutatio. Das ist Beschreibung oder die Ablehnung, Gründe war, also Sachen gegen die gegnerische Position. Und in diesem Fall in Versen 16 bis 23 heißt es hier, orientiert nicht an den Elementen der Welt und an Geboten und Lehren der Menschen und so weiter. Und nach diesen Versen gibt es dann die letzten vier, die sogenannte Peroratio, Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Und diese bringt dann deliberativ und zusammenfassend das Argument auf den Punkt. Und erst dann kommt die Exhortatio, die sogenannte Ermahnung. Aber es geht vielmehr um Zureden, um Ermutigen, um Anhalten zu und auch Ermahnung. All diese Dinge in diesem Teil. Da habe ich die Quelle angegeben, das habe ich nicht aus meinem großen Können, aus dem Ärmel schütteln können. Aber ich finde, das hat Hand und Fuß und wer Quintilien gelesen hat, der kann dann auch einiges bestätigen, ganz bestimmt. Also, was sagt das uns über die Gemeinde in Kolosse? Was sind das für Hörer, die dieses Werk hören sollen? Meine Vermutung ist, dass das schon Leute mit Bildung sind. Und Leute mit Geld. Einer zumindest besitzt einen Sklaven, der weggelaufen ist. Das war eine andere Zeit. Und ich möchte uns helfen, heute Abend diese Zeit zu verstehen. Ich werde keine Predigt halten. Ich habe mir den Text angeguckt, habe mir das Thema angeguckt und dann habe ich den Stoff gesehen und gesagt, oh mein Keith, was machst du jetzt? Ich möchte euch die Werkzeuge geben, damit ihr nach Hause gehen könnt und selber diesen Brief erneut auslegen könnt und besser verstehen könnt und zum Fruchttragen in euren Gemeinden bringen könnt. Und ich werde versuchen, dasselbe bei uns Stuttgartern irgendwie hinzukriegen. Mit Gottes Hilfe. Es ist schwierig oft zu verstehen, weil wir nicht verstehen, was das Problem war. Warum ist dieser Brief überhaupt geschrieben worden? Und alles deutet auf eine von mindestens drei Möglichkeiten. Es wird vermutet, dass es judaisierende Einflüsse gegeben hat. Das ist sehr schnell gesagt, wegen der Erwähnung von Speise und Trank und Festtage und so weiter. Und Sabbat vor allem. Dann wird vermutet, da gibt es Gedankengut aus den hellenistischen Mysterienreligionen oder aus dem Hellenismus einfach. Auch dafür gibt es Indizien auf der Oberfläche betrachtet. Und dann gibt es kluge Köpfe, die sagen, das ist wohl eine synkretistische, das heißt eine Sache, die alles zusammenmischt aus verschiedenen Ecken, aus verschiedenen Religionen und verschiedenen Bewegungen. Synkretismus, zusammenrührend. Und dass diese Sache aus Elementen und Konzepten aus dem damaligen Judentum wie auch aus dem damaligen Hellenismus bestand. Wir wollen uns Belege angucken, die das Problem verdeutlichen, zum Beispiel Texte und Befunde aus der jüdischen Kultur und sonstige Zeugnisse aus der hellenistischen Umwelt. Und jetzt wollen wir uns dem Text zuwenden. Wenn ihr ein Neues Testament habt, dann lade ich euch dazu ein. Denn ich finde, nach den Ausführungen über die einzelnen Teile ist es hilfreich, wenn ihr euch die erwähnten Bibelverse noch einmal anguckt, weil das schnell verloren geht und wir haben keine Zeit, um alles zu wiederholen. Also bitte ich um eure Mitarbeit. Der Übertitel, das Echte ist der Körper des Christus. Verse 16 bis 17 im zweiten Kapitel. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Also hier sehen wir Praktiken, die im Judentum festgelegt waren, die aber von Jesus geändert worden waren. Und wir sehen diese Schatten. Wir fragen uns, was das, also das kommt uns bekannt vor. Aber diese Schatten, die hier erwähnt werden, sind überholt, laut diesem Brief. Und sie sind nicht das Eigentliche in Christus. Falsche Taste. Das kennen die Computerbenutzer. Schatten und Körper. Wir wollen uns ein bisschen mit dieser Metapher auseinandersetzen, denn das war damals sehr bekannt. In diesem ersten Jahrhundert nach Christus, auch zuvor und danach. Hier schauen wir uns dann zum Vergleich in einer bekannten Quelle, also von vielen bekannt, Flavius Josephus in seinem Bericht über den jüdischen Krieg, 2.2.5. Und das fängt so an, da wird dem Archelaus vorgeworfen, jetzt kommt er, um den Schatten der Herrschaft sich vom Herrn, nämlich dem Kaiser, zu erbitten, deren Körper er längst an sich gerissen hat. Indem er den Kaiser nicht zum Herrn der Dinge, sondern zum Herrn der Namen macht. Und die Griechischkönnenden sehen dann auch die ursprünglichen Begriffe in Klammern, nach diesen entsprechenden Begriffen Schatten und Körper. Und wir merken da, worum es geht bei dieser Metapher. Der Körper ist das Eigentliche. Das heißt, Archelaus tut alles schon, was der Herr oder was ein Mensch mit Titel machen sollte. Aber ihm fehlt der Titel. Der Titel ist aber nur ein Schatten. Aber das fehlt in diesem Fall. Aber diese Metapher wird hier benutzt, um diesen Missstand zu verdeutlichen. Und wir kennen diese Metapher auch aus dem Neuen Testament, allen voran aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 1. Denn das Gesetz enthält nur einen Schatten der künftigen Güter, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Darum kann es durch die im gleichen alljährlich dargebrachten Opfer, die vor Gott treten, niemals für immer zur Vollendung führen. Wie sieht es aber aus mit anderen Dingen, die jetzt in dieser Argumentation des Briefes vorkommen? Verse 18 bis 19. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Also jemand hat schon bemerkt, dass dieser Kolosserbrief nicht immer einfach zu übersetzen ist, und man merkt es auch manchmal anhand der echten Übersetzungen, die zur Auswahl stehen. Nun, was viele hier nicht wissen, aber ein paar Leute schon, weil ein paar Leute schon mehr gelesen haben von diesen Dingen. Ich bin hier zu weit gegangen. Okay, erstmal. Also wir sehen anhand des Inhalts, also rein äußerlich betrachtet, dass diese Kolosser von Menschen angesprochen werden oder irgendwie bearbeitet werden, die wahrscheinlich entweder mit Stolz erfüllt sind oder sie sagen, also wir haben Recht und ihr handelt falsch und wir sind errettet. Und damit ihr errettet werdet, müsst ihr so und so auch handeln. Also diese Leute wohl von außen sind das, was ich Supergeistliche nenne. Und was sind wir? Ja, wir fühlen uns wirklich wunderbar, wenn so jemand kommt. Ja. Kennen wir das? Also die in der Gemeindearbeit irgendwo tätig sind, vielleicht habt ihr das auch miterlebt, dass jemand in die Gemeinde kommt und sagt, ja, fasten Sie? Und es impliziert, ich faste. Und meine Kirche fastet. Ja, fasten Sie? Fastet die Gemeinde Christi? Ja, vielleicht kennen wir das nicht alle, aber ich habe es erlebt, auch in Stuttgart. Triebfeder dieser sonderlichen geistlichen Erlösungsmittel ist laut diesem Brief die fleischliche Natur. Diese Sachen sind nicht vom Heiligen Geist, sondern vom fleischlichen Geist. Und auch wird in diesen paar Versen 18 bis 19 ausgesagt, dass alles, was vom Haupt, nämlich von Christus, abbringt, uns auch von dem trennt, der den Leib zusammenhält und ihm Leben schenkt. Aber was ist mit den Engeln? Und Engelanbetung, und viele sagen, na, das ist nicht mehr Judentum. Aber Leute, ich glaube, nach diesem Abend werden wir sagen, das ist höchstwahrscheinlich Judentum. Eine hellenistische Form davon. Denn es gibt viele Beispiele für Himmelweltsreisen und Engelschauung und all diese Dinge in anderen Schriften in dieser Zeit, in der ganzen jüdischen Welt, aber vor allem im Heiligen Land und auch aus dem Neuen Testament sehen wir etwas, was ohne diesen Hintergrund zu kennen kaum Sinn macht. Warum würde Johannes hinfallen, um einen Engel anzubeten? Und doch steht es da, Kapitel 22, auch schon vorher, aber diesmal ist es deutlich, dass es um einen Engel geht. Und hier schreibt er im 22. Kapitel, Verse 8 bis 9, ich, Johannes, habe dies gehört und gesehen. Und als ich es hörte und sah, fiel ich dem Engel, der mir dies gezeigt hatte, zu Füßen, um ihn anzubeten. Ja, Johannes, was ist mit deinem Glauben? Aber wenn man die Zeit versteht und die Ehrfurcht vor Wesen, die viel mächtiger sind als wir Menschen, dann ist es viel, viel verständlicher. Da sagte er zu mir, tu das nicht, ich bin nur ein Knecht wie du und deine Brüder, die Propheten und wie alle, die sich an die Worte dieses Buches halten. Gott bete an. Und dann kommen die Verse 20 bis 22. Wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Die Elemente, da gibt es viele, oder Mächte, je nach Übersetzung hier, da gibt es viele Theorien. Im Grunde genommen, oh, da bin ich zu weit gegangen. Also, irgendwas fehlt da, egal. Galaterbrief, also hier werden die Elemente auch erwähnt, von Paulus selber. Also zunächst mal in der griechischen Welt damals war es gang und gäbe zu sagen, es gibt vier Elemente, Luft, Wasser, Erde, Feuer. Und manche sagen, das hat damit zu tun und auch mit der stoischen Philosophie, dass alles miteinander verbunden ist und im Grunde genommen einen großen Organismus bildet, einschließlich der Menschheit. Und damit das alles nicht irgendwie aus den Rudern läuft, gibt es bestimmte Dinge, die man tun muss, damit alles noch ordentlich vor sich geht. So wie die Sterne am Himmel, die immer ordentlich über den Himmel marschieren, jede Nacht. Diese Menschengebote, das kennen wir von unserem Herrn aus dem Markus-Evangelium. Da die Zeit so kurz ist, erwähne ich nur die Stelle. Kapitel 7 des Markus-Evangeliums, Vers 1 bis 8. Und dann stelle ich die Frage, also wozu das Ganze, geht es hier um den bösen Leib zu reinigen mit dieser Leibeskasteiung? Das ist jetzt wichtig. Also Dualismus in diesem Sinn verstehen wir heute gar nicht mehr. Aber das kann man nachschlagen. Ich lade euch dazu ein, nachzuschlagen. Und wir werden jetzt Vers 23 anhand der Schlatterbibel zitieren, denn ich finde das passender sogar als Elberfelder in diesem Fall mit dem letzten Teil. Und hier ist die Aufteilung auch nach der Vulgata und nicht nach dem Griechischen gemacht worden im Schlatter. Es sind nur Gebote und Lehren von Menschen, haben freilich einen Schein von Weisheit in selbst der Welt im Gottesdienst. Und Leibeskasteiung sind jedoch wertlos und dienen zur Befriedigung des Fleisches. Paulus dreht den Spieß, er stellt das Ganze auf den Kopf und sagt, das, was eigentlich vom Fleisch befreien sollte oder dieses böse Fleisch überwinden soll, ist eigentlich dazu, um dem Fleisch zu dienen. Man siehe die Motivation für all diese Supergeistlichen. Das Fleischliche kann täuschend geistlich aussehen. Täuschend geistlich. Und die Menschen können uns sehr schnell in die Enge treiben und uns so fühlen lassen, wie als ob wir nichts wären. Und die sind so gute Christen. Und so in Verbindung und Beziehung mit dem Herrn. Und wir? Und diese Leibeskasteiung, ja, das lehnen wir eigentlich ab. Wir laufen nicht rum mit den Ketten und schlagen unsere Rücken blutig und all diese Dinge. Ist das hier gemeint? Also es scheint Leuten, die es besser wissen als ich, dass hier der Kreis quasi geschlossen wird. Denn sie meinen, dass das etwas mit Speise und Trank zu tun hat, was ganz am Anfang in Vers 16 gesagt wurde. Was steht dahinter? Fasten, warum sagt man das? Schauen wir zunächst mal eine heidnische Quelle an. Aus dem Werk aus dem 2. Jahrhundert von Apuleius. Es geht hier um einen gewissen Lucius, der in einen Esel umgewandelt wird. Dann geht er durch all diese abenteuerlichen Erfahrungen. Und jetzt im 11. Kapitel wird er erlöst. Und dann geht er durch viele geistlichen Schritte und Übungen, bis er schließlich dann also die höchsten Höhen erreicht hat. Aber hier stehen wir am Anfang vom 11. Buch. Es heißt, ich nahm so nach keinen Anstand, sondern hinterbracht gleich meinem Erzpriester das gehabte Gesicht. Die Übersetzung ist nicht meine übrigens. Unterzog mich dem Joche der Fasten, verdoppelte freiwillig die durch ein unverbrüchliches Gesetz gebotenen zehntägige Frist der Enthaltsamkeit und kaufte aus frommen Eifer alle zur Weihe nötigen Sachen in weit reichlicherem Maße an, als es vorgeschrieben war. Und wahrlich, niemals habe ich mich weder diese Kasteiung des Fleisches noch die gemachten Ausgaben gereuen lassen. Und hier haben wir genau denselben Begriff wie in unserem Kolosserbrief in der Argumentation. Wie sieht das im Judentum aus? Hier bringe ich ein einzelnes Beispiel aus einem pseudepigraphischen Werk. Also das wird jemandem zugeschrieben, der es eigentlich nicht geschrieben hat. Das ist aus dieser ganzen jüdischen Bewegung dieser Zeit, eine sogenannte Apokalypse Elia, Kapitel 22, Vers 10 bis 23, Vers 15. Und der Herr hat das Fasten geschaffen, Zitat, zum Nutzen der Menschen, wegen der Leidenschaften und Begierden. Das Fasten ist dafür, wegen der Leidenschaften und Begierden, sagen die, die wider euch streiten. Wer alle Zeit fastet, sündigt nicht, wenn Eifersucht und Streit in ihm sind. Es vergibt Sünden, heilt Krankheiten. Es treibt Dämonen aus. Es hat Macht bis zum Thron Gottes. Warum wären die Kolosser in Versuchung gekommen zu fasten? Ich denke, das liegt auf der Hand. Wenn sie aus dieser oder einer ähnlichen Kultur kommen, und hier haben wir mit Judentum wieder zu tun. Nun, wir mögen denken, also das ist eine ganz kleine Clique von Juden irgendwo und die sind ganz weit weg von dem Quo. Täuschung. Aber zunächst mal stofflich. Es gibt ein paar Leute hier, die Griechisch können, aber darum geht es jetzt nicht. Zwei Verse, 18 und 23. Diese Sätze sind nicht einfach geschrieben worden. Die sind kunstvoll geschrieben worden. Schauen wir, was hier passiert. Es geht um diese Stelle, also falscher oder selbstgewählte Demut und Anbetung der Engel und das, was man gesehen hat. Und dann Vers 23, selbstgewählte Anbetung und Demut und Leibeskasteiung, Leibesvernachlässigung oder also hart behandeln. Aber was ist das Kunstvolle dran? Das zum Beispiel. Griechisches Tapenophrosyne in dem einen Fall und dann Schrägstrich unten zu demselben Wort in Vers 23, wenn sie übereinander liegen. Und dasselbe mit dem Wort für Anbetung, Thrischeia. Bisschen anders geschrieben, aber im Grunde genommen dasselbe Element in die andere Richtung. Und diese Kreuze bilden ein X. Das waren Buchstaben im Griechischen. der Buchstabe Chi. Und deswegen heißt diese Stilfigur Chiasmus. Aber das passiert nicht nur einmal zwischen diesen beiden Versen, sondern ein zweites Mal. Also, ich halte das nicht für Zufall. Und Olivier hat heute Morgen schon andere, also Parallele erwähnt, Wiederholungen. Und die sind hier massenweise vorhanden. In Versen 16 bis 17 verglichen mit 18 bis 17. Die Parallele bestehen in dieser Aussage, lasst euch von niemandem und so weiter. Auch darin, dass die Gegnerposition geschildert wird, kurz, vis-à-vis der durch Christus bestimmten Heilswirklichkeit in der Gemeinde. Und dieses Element, also Christus wird in Verbindung mit dem Soma, mit dem Körper, mit dem Leib gebracht in beiden Fällen. Nun, diese Umwelt der Kolosser, das wird jetzt ein bisschen bunter. Aus der Apostelgeschichte wissen wir von ihrem Gebiet, Phrygien. Und im Norden lag, oder Nordosten lag Bithynien, Pontus heutzutage, glaube ich, oder zumindest bei Griechisch sprechenden. Apostelgeschichte 16, Verse 6 bis 7, die sie durchzogen, also Paulus und Silas und Timotheus durchzogen, aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden, das heißt Richtung Ephesus, als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Phrygien ist bekannt in der damaligen Welt. Phrygien hatte den Ruf, also von Feiglingen bewohnt zu sein, weil sie immer oder schon lange unter Fremdherrschaft gewesen waren. Also das war ein gutes Gebiet für Synkretismus, für diese Vermischung und Vermengung von verschiedenen religiösen Vorstellungen. Und Kolosse war in dem asiatischen Teil von Phrygien. Es gab auch den galatischen Teil. Bithynien ist bekannt von noch früher, als Juden von Babylon dorthin umgesiedelt wurden, von den Seleukiden, griechischen Herrschern, vor den Römern. Von daher ist das Judentum schon lange dort in diesem Gebiet gewesen. Und dann gibt es eine Erwähnung von Bithynien in einem sehr interessanten Büchlein, von dem wir heute Abend einen Teil lesen werden. Die Schrift des Sem. Eigentlich nicht von Sem, aber es wird nach ihm genannt. Und dann gibt es ein bisschen Streit, ob das wirklich Bithynia ist oder Batanea. Aber der Herausgeber von der autoritativen Ausgabe schreibt Bithynia. Also, und somit bin ich dann zufrieden, das auch als Bithynia stehen zu lassen. Die Schrift des Sem ist erst in den letzten Jahren veröffentlicht worden, die Übersetzung davon. Es geht um Kalenderfragen, sprich um Horoskop. 12 Kapitel, eingeteilt nach den Sternzeichen. Und ist im 1. Jahrhundert vor Christus entstanden. Und an dem Namen schon merkt man, dass es semitisch ist. Aber was ist denn das auf dem Bild? Da sieht man ein paar Sachen von einem Horoskop. Aber die Bilder sind mit hebräischen Buchstaben beschriftet. Betulah, was heißt das?
Jungfrau.
Das ist das Sternzeichen Jungfrau auf Hebräisch. Und daneben, rechts daneben, Mosnaim. Waage. Ihr seid gut, ihr habt die Waage im Bild erkannt, gell? Ja. Und ein größeres Bild in der Ecke unten links macht es schon klar, dass es hier um eine jüdische Bodenmosaik geht. Aus dem 4. Jahrhundert, vom 1. Jahrhundert vor Christus bis zum 4. Jahrhundert, sieht man diese Sachen mit Horoskop im Judentum. Und diese Bodenmosaik befindet sich nicht im fernen Westen irgendwo in Spanien, sondern am See Genezareth, in dem Ort Tiberias. Also was sagt die Schrift des Sem zu diesen beiden Sternzeichen, die wir gerade gesehen haben? Und wenn das Jahr in der Jungfrau beginnt, wird jedermann, dessen Name Jud oder Semkrat oder Bet oder Nun und Nun enthält, erkranken und beraubt werden und wird von seinem Haus fliehen. Und dieses Unheil wird zu Beginn des Jahres geschehen. Und Wasser wird in jedem Kreis mangeln und Felsfrucht wird teuer sein in Hauran und Bithynia. Selbst Wein wird weniger teuer sein und angenehm und so weiter und so fort. Und zum Sternzeichen Waage steht in diesem jüdischen Horoskop: Und wenn das Jahr in der Waage beginnt, werden Frühlingsregen fallen und das Jahr wird sich verändern und die Leute werden verschont werden vom Ostwind und die Feigenbäume werden keine Frucht tragen, aber Datteln und Öl wird es reichlich geben und so weiter und so fort. Also, da muss man kein Genie sein, um zu erkennen, dass die Juden hier mit Horoskopen, reinen Horoskopen handeln. Wie sah es in Qumran aus? Qumran ist doch für Konservativismus bekannt, oder? Aber auch dort findet man in diesen Höhlen jüdische Horoskope. Und Martin Hengel, der mir sehr freundlich gewesen ist, sehr hilfsbereit, obwohl er auch wenig bewirken konnte, aber der ist ein Experte auf diesem Gebiet und er hat geschrieben, das Auftauchen von Horoskopen und anderen astrologisch-mantischen, das heißt weissagerischen Schriften in der Bibliothek von Qumran ist auffällig. Es zerstört die Vorstellung einer völligen geistigen Autarkie und Unbeeinflussbarkeit der Essener, die er in Qumran sieht, Essener, gegenüber den weltanschaulichen Strömungen ihrer Zeit. Also diese Autarkie hat es offensichtlich nicht gegeben. Denn das Horoskop ist eine typische Erscheinung der hellenistischen Ära, das heißt die Ära, die von der griechischen Kultur und dem griechischen Geist durchdrungen ist, und das ist unsere Zeit im Neuen Testament, und die von Babylonien ausgehende Astrologie eroberte vom 3. Jahrhundert vor Christus an den ganzen Mittelmeerraum bis nach Italien. Und jetzt noch ein Zitat aus Apuleius Werk, Metamorphosen, damit man das noch besser verstehen kann, dass das nicht nur Juden waren, das war die ganze Kultur, ob Juden oder Grieche. Hier schreibt er, das ist am Anfang des 11. Buches, ungefähr um die erste Nachtwache, da war er noch Esel zu diesem Zeitpunkt, wurde ich durch ein jähes Erschrecken aus dem Schlaf geweckt. Eben stieg in vollem Glanze der Mond aus den Meeresfluten herauf. Die Majestät dieses hehren Wesens erfüllte mich mit tiefster Ehrfurcht. Und überzeugt, dass alle menschlichen Dinge durch seine Allmacht regiert werden, überzeugt, dass nicht allein alle Gattungen zahmer und wilder Tiere, sondern auch die leblosen Geschöpfe durch den unbegreiflichen Einfluss seines Lichtes fortdauern, ja, dass selbst alle Körper auf Erden, im Himmel und im Meere in vollkommenster Übereinstimmung mit demselben ab- und zunehmen. So bediente ich mich der feierlichen Stille der Nacht, mein Gebet an das holdselige Bild dieser hilfreichen Gottheit zu verrichten. Umso mehr, da das Schicksal meiner so großen und langwierigen Qualen satt, mir endlich Ahnungen meiner Erlösung eingab. Und dann fängt diese lange Geschichte, das ist quasi eine Himmelsleiter von, also eine Sukzession, eine Folge von Reinigungen und Übungen, bis er die volle Erleuchtung sozusagen bekommt und einem oberen Diener quasi von Isis wird. Flugs schüttelte ich jeglichen Rest von Trägheit ab, stand munter auf, badete mich, um mich zu reinigen im Meere, und nachdem ich mein Haupt 7-mal unter die Fluten getaucht, welches die Zahl ist, die der göttliche Pythagoras als die schicklichste zu gottesdienstlichen Verrichtungen angibt, betete ich frohen und munteren Herzens, doch betränten Angesichts zur heiligen Göttin, also Königin des Himmels und so weiter und so fort. Hengel schließt seinen Artikel mit dieser Aussage. Auch die Vorliebe für angelologische und astronomische Spekulationen, das Streben, im liturgischen Tages- und Jahreslauf der göttlichen Harmonie der himmlischen Welt zu entsprechen, die relativ spiritualistische Hoffnung über den Tod hinaus und die Ansätze zu einer dualistischen Anthropologie stimmen mit der geistigen Tendenz der Epoche überein. In diesem Sinne sind die Essener von Qumran ein Paradigma, ein Musterbeispiel dafür, dass die Hellenisierung des Judentums auch die schroffsten Gegner des griechischen Geistes nicht ausschloss. Eben darum waren sie auch, so sonderbar das klingt, für jene Interpretatio Graeca prädestiniert, die ihnen in den Schriften des Philo, des Josephus, des Plinius, des Dio Chrysostomus und anderer widerfuhr und die dazu führte, dass sie in der Forschung lange Zeit immer wieder als jüdische Neupythagoreer betrachtet werden konnten. Das ist die Welt der Kolosser. Warum schreibt Paulus so einen komischen Brief an diese Gemeinde in Kolosse? Ich hoffe, dass wir das jetzt besser verstehen können. Und vielleicht können wir sogar die Frage beantworten, wer war? Niemand. Mein Vorschlag, eine synkretistische Erscheinung aus dem hellenistisch geprägten Judentum. Ich sage nicht, wer oder welche Form genau das angenommen hat, aber ich sehe die Wurzeln auf jeden Fall dort. Das Problem im Kolosserbrief oder die Probleme decken sich mit dem, was wir jetzt über das Judentum dieser Zeit wissen. Und viele der ersten Christen stammten ja aus solchen Synagogen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Die Peroratio, Kolosser 3, 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das ist super. Das bringt alles auf den Punkt. Das führt alles zusammen, bevor es weiter zu der Paranese, zu der Belehrung übergeht. Aber es ist ein anderes Weltbild. Viele unserer Geschwister und auf jeden Fall Leute, die keine Bibelleser sind, sie lesen diesen Text und sie sagen, oh, oben und unten. Und der russische Kosmonaut damals war da oben. Wen hat er gesehen? Niemand. Was machen wir da? Das ist nicht unsere Kultur, das ist nicht unser Weltbild in diesen Versen. Aber ich und andere machen uns Mut, uns darauf einzulassen. Zumindest weit genug, dass wir merken können, worum es geht. Es gibt eine geistliche Dimension, die weit über das Sichtbare und für uns die Postmoderne, das Messbare hinausgeht. Und auf jeden Fall sollten wir in diesen vier Versen merken, diese Begriffe, auferweckt mit Christus. Für Griechen hier Syn, überall Syn, 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 Syn. Verborgen in Gott mit dem Christus, geoffenbart mit ihm. Egal, was der Supergeistliche sagt, Gemeinde, wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Was Gott heute gesagt hat,